Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 4. Dezember von Pastor Axel Schüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und alle, die ihr diese Predigt im Moment oder später digital verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Letzte Woche, wer dabei gewesen ist, hatte ich ja versprochen, dass es heute adventlicher wird in der Predigt. Und ist mal die Frage, was wir damit verbinden. So Krippenspiele, das ist ja so das Best-of von Weihnachten. Alles wird in einen großen Haufen geworfen und zusammengerührt. Und dann trifft der kleine Hirte die Könige und sorgt sich um die Kamele oder irgendwie sowas. Das wollen wir heute nicht tun. Also wir wollen nicht irgendwie eine erbauliche Krippengeschichte uns antun, so wichtig die sind und so gut die sind und ich hoffe, sie werden auch erzählt, sondern wir wollen uns dem Matthäusevangelium nähern, genau genommen heute das Kapitel 1 und hinschauen, was steht denn da eigentlich? Wie geht das denn tatsächlich los? Und wir gehen der Frage nach aus diesem Text, wer ist Jesus Christus? Und es ist so ein bisschen Teil 1, der Teil 2, der folgt dann in 2 Wochen. Da schauen wir uns dann das 2. Kapitel an, da sind wir dann auch schon etwas näher an Weihnachten dran. Bevor wir das tun, will ich uns sozusagen eine kleine Brille aufsetzen. Eine Brille aufsetzen, mit der wir das Evangelium uns anschauen und das tun mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Johannes 21, Vers 25, das ist der letzte Vers im Johannesevangelium, wo also der Schreiber des Evangeliums nochmal zusammenfasst. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen. Also der Johannes schreibt hier, eigentlich könnte ich noch viel mehr schreiben und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, all das aufzuschreiben, was Jesus gesagt und getan hat. Und tatsächlich, wir haben ja nicht nur ein Evangelium, sondern wir haben gleich ganz 4 Evangelien. Also es war schon so viel, dass es nicht nur in eins hineingepasst hat, sondern man brauchte 4 dafür. Und wenn wir die vergleichen, die Evangelien miteinander vergleichen, dann werden wir feststellen, die sind sich in vielem ähnlich, erzählen immer wieder ähnlich und gleiche Geschichten, aber sie sind nie völlig gleich. Und besonders die ersten 3 Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, ähneln sich. Man nennt sie auch die Synoptika. Syn heißt zusammen. Optika kennen wir alle, wenn wir zum Augenarzt gehen oder zu, wie sie immer heißen, um eine Brille zu kaufen. Also Zusammenschau. Man kann die nebeneinander legen und merkt, ah, die stimmen in vielen überein, sind sich ja ähnlich. Und ganz anders und sehr unterschiedlich ist dann das Johannesevangelium. Das passt dann gar nicht so richtig zueinander. Da wird uns Jesus ganz anders erzählt und ganz anders geschildert als in den Synoptikern. Aber warum haben wir 4? Es geht nicht nur um die Menge der Informationen, die nicht in ein Buch hineinpassen würden. Das ist, leuchtet uns ein, wenn man jetzt alles aufgeschrieben hätte, was Jesus gesagt und getan hat, dann wäre das so ein 1000-Seiter oder noch mehr geworden, ein dickes Buch. Aber es geht hier nicht nur um die Menge, dass man sagt, das reicht ja alles nicht, sondern jedes Evangelium hat auch eine andere Theologie, so nennt man das. Also einen anderen Schwerpunkt, dass sie uns nahe bringen wollen oder die Autoren uns nahe bringen wollen, wer Jesus war, also was er gesagt und getan hat und wie er das gemacht hat und vor allem, wie er uns heute begegnet. Die Evangelien sind nicht nur eine Dokumentation sozusagen, eine Biografie der Geschichten von Jesus damals, sondern sie sind auch immer zugleich Verkündigung. Also wer ein Evangelium liest oder überhaupt in der Bibel liest, da geht es nicht nur darum, etwas wiederzugeben, was passiert ist irgendwie, sondern immer gleich auch, was hat dir das zu sagen? Was bedeutet dir das heute? Wenn wir also Jesus kennenlernen in den Evangelien, dann lernen wir ihn kennen, was er gesagt und getan hat, aber zugleich schwingt immer die Frage mit, und was bedeutet für dich das jetzt? Wer ist Jesus für dich? Und auf diese Spur wollen wir uns jetzt mit dem Matthäus-Evangelium mal begeben. Matthäus beginnt im 1. Kapitel, Vers 1 und die ersten 17 Verse beginnt er mit einem Stammbaum. Ich weiß nicht, ob man das heute jemanden, der in so einer Literaturschulung ist und sagt, wie kann ich am besten einen Roman beginnen, würde man ihm wahrscheinlich nicht sagen, fang mit einem Stammbaum an. da merken alle, oh, das überschlagen wir mal schneller, lesen wir, oh, wo geht's weiter? Warum macht er das? Also der erste Vers ist die Überschrift, das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Und dann geht's mit dem Stammbaum los. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serah. Und so geht das dann immer weiter, ein paar Verse lang, bis wir dann irgendwann in Vers 16 bei einem Jakob landen. Und der ist der Vater von Josef. Und Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylonien 14 Generationen, von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus 14 Generationen. Wir merken, da ist so ein kleiner Knick mittendrin, den schauen wir uns jetzt gleich noch etwas genauer an, aber erstmal die Überschrift. Da sagt uns Matthäus nicht nur, wer Jesus ist, also dieser erste Vers ist noch nicht der Stammbaum, meine ich, sondern da geht's um, das ist die Überschrift über das ganze Buch. Und da macht uns Matthäus deutlich, was er sagen möchte, nämlich Jesus Christus ist ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams. Also da will er den Schwerpunkt legen. Das ist sozusagen sein Blickwinkel, mit dem er Jesus nachsehen will. Nämlich, er gehört in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und das merken wir dann, wenn wir uns den Stammbaum anschauen, der beginnt bei Abraham. Was fängt mit Abraham an? Die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Abraham ist der Erste, den Gott erwählt, und er ist der Erz- und Urvater von allen anderen und dem Volk Gottes. Da beginnt die Geschichte, die uns Matthäus hier von Jesus erzählen möchte. Und dann will er uns deutlich machen, dass Jesus in diesen Stamm hineingehört, dass er ein Sohn Davids ist, das wird besonders betont. Und dann landet er schließlich bei Josef. Und jetzt muss er irgendwie einen Kunstgriff machen. Denn jetzt ist es ja spannend. Josef ist er angekommen. Aber Josef ist jetzt, das wird im nächsten deutlich, im Folgenden, ist ja nicht der biologische Vater von Jesus. Und deswegen muss er hier so leicht abbiegen rüber zu Maria. Aber dabei muss man wissen, dass im damaligen Verständnis zwar die biologische Abstammung wichtig war, aber nicht entscheidend, sondern wenn jemand adoptiert wird oder als Kind angenommen wird, dann gilt das auch. Also das ist gleich, so ähnlich wie heute auch fast, wenn man adoptiert wird, dann gehört man zu der Familie. Also er biegt hier zwar ab und das wird er uns auch gleich noch genauer erklären, aber damit macht er aber deutlich, dass Jesus in diese Geschichte hineingehört, in diese Familie, in diesen Stamm hineingehört. Und dann mit dieser 3x14 Zahl greift er sozusagen die Höhepunkte der Geschichte Israels ab, oder sagen wir mal nicht nur die Höhepunkte, sondern ein Tiefpunkt ist auch dabei. Es beginnt also bei Abraham, dem Vater, dem das als erstes zugesagt wird. Dann geht's zu David. Das ist der König, das ist nicht nur der wichtigste König in der Geschichte Israels, sondern das Vorbild für alle Könige später. So wie David, der Davidssohn, das wird der sein, der im Namen Gottes kommt. Und dann gibt es den Tiefpunkt der Geschichte Israels, nämlich das Exil in Babylon. Und dann natürlich 14 Generationen später wieder ein neuer Höhepunkt. So will uns das Matthäus deutlich machen. Also, Matthäus macht von seinen ersten 17 Versen deutlich, ich erzähle euch hier die Geschichte von Jesus aus dem Blickwinkel, dass er zum Volk Gottes gehört, dass er ein Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk ist. Jetzt vergleichen wir das mal. Es gibt noch so mindestens einen weiteren Stammbaum in den Evangelien, nämlich im Lukas-Evangelium. Nur mal ganz schnell, das nennt man jetzt synoptischen Vergleich. Das wäre jetzt, da legen wir das mal nebeneinander und gucken uns beides an. Das kommt hier erst in Kapitel 3, nachdem also Lukas die Weihnachtsgeschichte sozusagen erzählt hat, die Kindheitsgeschichte, sagte, jetzt geht's los mit Jesus. Er war etwa 30 Jahre alt, als er sein Werk begann. Und jetzt wieder so ein Kunstgriff, er galt als Sohn Josefs. Das muss man ja irgendwie versuchen auszudrücken. Und dann legt er los. Und jetzt geht's rückwärts. Also Matthäus hat nach vorne gezählt, Lukas zählt rückwärts, Josef war der Sohn von Eli und dann viele, viele Verse später kommt auch David vor, aber wir merken hier schon, David kommt so unter anderem vor. Dieser Nathan war nur ein Sohn von David und ein Enkel von dem und dann geht's so weiter. Und das gleiche ein paar Verse später mit Abraham, der kommt zwar auch vor, aber auch nur so unter anderem. Der wird nicht extra betont. Und bei Abraham ist ja Matthäus fertig. Na, also danach oder davor interessiert ihn jetzt nicht. Lukas zählt weiter und dann geht's noch weiter. Dann kommt der Noah davor und der Methusalem, hier in dieser Übersetzung Methuselah genannt, Henoch und alle Großen kommen davor und am Ende landet er bei Adam. Also Lukas fängt nicht nur viel früher an, sondern der fängt am Beginn der Menschheit an. Lukas macht deutlich, Jesus ist sozusagen der Menschensohn und Adam stammte von Gott. Also er ist ein Teil der von Gott geschaffenen Menschheit. Lukas legt da den Schwerpunkt und wenn man jetzt das Lukas-Evangelium liest, merkt man das. Lukas ist das Evangelium, wo es ganz viel um die Menschen geht, um die Frauen, um die Kinder. Lukas erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo er also deutlich macht, es geht nicht nur um das Volk Gottes, sondern es gibt da auch noch andere, die wichtig sind. Also Lukas trägt Jesus hinein in die Menschheit. Matthäus hat einen anderen Schwerpunkt. Das wäre so schon mal ein kleiner Hinweis. Und es gibt sogar noch so eine Art Stammbaum, nämlich bei Johannes. Johannes fängt noch mal früher an als beim Adam. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es ein bisschen später, alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Also Johannes beginnt vor aller Zeit. Johannes beginnt bei, wir würden heute sagen, der Dreieinigkeit, wo Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist ineinander, miteinander in Liebe verbunden sind. Und da beginnt Johannes, also ganz, ganz, ganz weit vor aller Zeit. Markus hat keinen Stammbaum, er legt einen anderen Schwerpunkt, wer Jesus ist. Da kommt das nicht so sehr auf die Abstammung an. Also, Matthäus sagt, der Christus gehört in die Geschichte Israels. Und Christus wird im Übrigen auch hier nochmal betont, könnten wir auch uns nochmal anschauen. Christus ist das griechische Wort, das ist die Übersetzung des hebräischen Messias, heißt der Gesalbte, heißt also der, der von Gott kommen wird. Wenn du irgendwann mal in die Verlegenheit kommen solltest, mit einem Juden zusammen Bibel zu lesen, einem Interessierten, am christlichen Glauben interessierten Juden, dann nimm das Matthäusevangelium. Das ist das, was genau für die Juden geschrieben wurde, für die, die interessiert fragen, ja, wer war denn dieser Jesus und was hat das mit uns zu tun? Dafür schreibt Matthäus das Evangelium oder legt seinen theologischen Schwerpunkt. Und das werden wir uns jetzt noch ein bisschen weiter anschauen. Nachdem also Matthäus so angefangen hat, uns den Stammbaum gezeigt hat, im Übrigen für einen Juden zur damaligen Zeit was ganz Wichtiges, dass er weiß, wo er hingehört, zu welchem Stamm, zu welchem Volk er gehört. Deswegen für Leute damals war ein Stammbaum jetzt nicht die große Langeweile. Und sie sagen, was soll denn das? Das war hochinteressant. Ne, wo gehöre ich denn hin? Zu wem gehöre ich denn? Ja, und dann kommt ab Vers 18, beginnt es dann mit der eigentlichen Geburtsgeschichte, die Geburt des Christus, 18 bis 25, der Rest des Kapitels. Und ich will uns die ersten drei Verse davon lesen, von 18. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Jesus verlobt. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihnen ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Hier haben wir es mit einem Problem zu tun. Damals war man durchaus ethisch relativ festgelegt und man wusste, ja, uneheliche Kinder, das kommt zwar vor, das ist jetzt nicht die absolute Katastrophe, aber das ist nicht so richtig schön. Und jetzt will uns Matthäus erzählen und nahebringen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und jetzt muss er damit umgehen, dass ja dass das irgendwie mit der Geburt nicht so war, wie das eigentlich sein sollte. Und das muss er jetzt versuchen. Das muss er uns jetzt versuchen, als wir versetzen uns mal in die Lage, wir sind fromme Juden, die wissen, was richtig und falsch ist, und jetzt muss er uns das versuchen nahezubringen. Also erstmal vom Heiligen Geist, also da, wie das genau ist, wird überhaupt nicht gesagt. Also hier geht es nicht um irgendwelche biologischen oder sonstigen Feinheiten, wie geht denn sowas, sondern das wird einfach festgestellt. Das heißt, dieses Kind ist von Gott in einer besonderen Weise. So, und jetzt erwartet also die Maria, die zwar mit Josef verlobt war, aber sie haben noch nichts miteinander gehabt, wie sich das gehört, und da erwartet sie trotzdem ein Kind. Und wir erleben diesen ersten Teil, diese Ankündigung der Geburt Jesu aus dem Blickwinkel von Josef. Also wir sind sozusagen wir schauen uns das Ganze aus seinem Blickwinkel an. Und das Erste, was wir von ihm gesagt bekommen, ist, dass er gerecht war und sie nicht losstellen wollte, und dann deswegen beschließt er, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Gerecht heißt, das war ein Mann, der mit Gott gelebt hat. Das war also ein frommer Mann, jemand, der in Ordnung war, der auch von Gott und vor Gott her in Ordnung war. Was macht der hier? Er wollte sie nicht bloßstellen. Das hieße, er hätte sie ja anklagen können. Na, er hätte ja sagen können, Ehebruch, ich habe nichts, und das hätte man ihm schon geglaubt. Und dann, was weiß ich, was das für Folgen für die Maria gehabt hätte. Nein, er ist ein frommer Mann, er ist ein Ehrenmann. Er sagt, nein, das will ich nicht, sondern indem er sich jetzt hier verdrückt, vielleicht wäre er woanders hingezogen und wäre weggegangen, nimmt er die Schuld auf sich. In dem Moment sagt er ja, okay, ich bin verantwortlich, kann mal vorkommen, das Mädel kann nichts dazu, ich bin weg. Und dann wäre Maria mit ihrem kleinen Baby im Rahmen ihrer Familie groß geworden und alle hätten gesagt, arme Maria, ist hier schlecht ergangen, der ist weg. Also Josef war schon echt in Ordnung. Der ist damit umgegangen, weil er ein Mann Gottes war, in einer Art und Weise, dass er Verantwortung übernommen hat für etwas, wo er eigentlich dachte, was ist denn das? Würde ich auch manchen jungen Frauen heutzutage wünschen, die plötzlich ein Kind haben und der Mann ist verschwunden. Der übernimmt keine Verantwortung dafür, sondern sagt, das geht mich nichts mehr an. Also Josef hat was anderes getan. Zwar klingt das hier so, dass er weggegangen ist, aber damals war das die Möglichkeit, die Schuld auf sich zu nehmen und damit die Ehre von Maria zu retten und alles andere. Also, er will sich davon machen, aber Gott hat andere Gedanken darüber und deswegen schickt er ihm einen Engel im Traum. Und interessant, wie er ihn hier anredet. Josef, Sohn Davids. Also hier geht es wieder darum, der gehört in deinen Stamm, dieses Kind. Und deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Denn dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Also es ist in Ordnung. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Offensichtlich hat Josef sich darauf eingelassen, denn wir lesen weiter, also hier wird noch weiter erläutert. Ab Vers 21 sagt der Engel in dem Traum, sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Also, so hat er sich verhalten. Er hat ihn aufgenommen an Sohnes Statt und sich dazu gehalten. Wir haben hier so ein paar spannende Informationen, die wir bekommen. Erstmal wird hier sehr betont, dass dieses neugeborene Kind den Namen Jesus bekommen soll. Einerseits war Jesus so eine Art Allerweltsname damals. Jeder hieß irgendwie, jedes dritte Kind hieß Jesus. Ich weiß nicht, welche Kinder sind heute. Wie heißen die heute alle, die Jungs? Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden. Aber so war das. Jesus war so ein sehr populärer Name, denn es ist eigentlich ein sehr schöner Name. Und hier ist er auch mit der Bedeutung wichtig, denn Jesus heißt, oder Jeschua haben sie damals wohl dazu gesagt, Gott ist Hilfe. Oder Jahwe, dieses Je, wenn das irgendwo vorkommt, ist meine Kurzform von dem Gottesnamen. Jahwe rettet. Und deswegen ist Jesus der Retter, der Erlöser, der Heiland. So wird er ja dann auch manchmal benannt. Als Jesus viele, viele Jahre später in Jerusalem einzieht, da wird er begrüßt mit diesem Ruf Hosianna, also Hosianna. Und da steckt dieses Hilfe drin. Das heißt, Herr, hilf doch eigentlich, und wurde dann zum Ruf für den Messias. Also hier schon in dem Namen wird deutlich, er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Deswegen heißt er Jesus. Er wird sein Volk, das heißt das Volk Israel, erlösen, befreien. Dafür kommt dieses Kind. Das ist das Erste, was hier deutlich wird. Jesus ist der Retter. Aber es ist nicht der einzige Name, der ihm hier zugesprochen wird. Und nun kommt noch etwas Zweites in diesem kurzen Abschnitt. Dies alles ist geschehen, sagt der Engel, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Da haben wir eine Besonderheit, die wir bei Matthäus immer wieder lesen, dass er nämlich andauernd Rückbezüge nimmt auf die damalige jüdische Bibel, also unser Altes Testament, dass er also immer wieder sozusagen Schriftbeweise liefert, dass das, was mit Jesus passiert, schon im Alten Testament angesagt wurde. Das ist natürlich, wir haben im Hinterkopf, Matthäus schreibt besonders für jüdische Leute, möchte sie überzeugen davon, dass Jesus der Messias ist. Und da ist das natürlich besonders wichtig, dass sie hören, das ist nicht nur irgendwie passiert, sondern das hat Gott schon lange vorher in der Bibel angesagt, also in der damaligen Bibel, der jüdischen Bibel angesagt. Also das werden wir bei Matthäus immer wieder finden, diese Rückbezüge, diese Hinweise, das steht schon in unserem Alten Testament. Ja, und da hat er einen Beweis gefunden. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Jetzt haben wir hier diesen Bibelvers und wenn du jetzt Bibel lesen würdest, wahrscheinlich würdest du anfangen, das erstmal zu gucken, wo steht denn das eigentlich im Alten Testament? Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Ich will uns dazu auch ermutigen, das zu tun, mit einer ganz schnellen Seitensprung auf eine andere Geschichte, nämlich Apostelgeschichte 17. Da war Paulus mit Silas unterwegs. Und sie waren so in den Orten Mazedoniens, also in Griechenland unterwegs und kamen da in eine Stadt Beröa, so hieß die. Und Paulus hatte sich das so zur Angewohnheit gemacht, immer wenn eine neue Stadt kommt, geht er zuerst in die Synagoge und geht dort in den Synagogengottesdienst und versucht dort mit den Juden ins Gespräch zu kommen und ihnen genau das zu tun, was wir hier gerade von Matthäus lernen, ihnen nahezubringen, dass Jesus der Messias ist. Und das hat er so lange gemacht, bis sie rausgeflogen sind in der Regel. Und dann musste er was anderes suchen. Hier also lesen wir, dass er das gemacht hat. Die Juden in der Synagoge in Beröa nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Damit ist eben das Evangelium gemeint. Und jetzt kommt der Satz. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Oder auf Lutherisch. Sie forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Das ist gut, das so zu tun. Und das wollen wir auch tun. Also wir wollen es den Juden in Beröa gleich tun und auch kräftig forschen. Und jetzt schlagen wir unsere Bibel auf und lesen in diesem Vers. Und meistens in den meisten Bibeln gibt's ja irgendwie dann eine Angabe, wo das im Alten Testament zu finden ist. So gut muss man sich gar nicht auskennen, sondern man kann die Parallelstelle aufschlagen. Und wir landen bei Jesaja 7, Vers 14. Und dann lesen wir das. Kennt ihr das früher in den Zeitungen? Da gab es so Bilder, die sahen auf den ersten Blick genau gleich aus. Und dann stand da drunter, finde die Unterschiede oder finde 20 Unterschiede. Und das war immer ganz spannend zu gucken, wo fehlt da irgendein Strich oder sonst was. Wenn wir jetzt hier sagen, finde den Unterschied, dann ist das, glaube ich, ganz schnell, ganz offensichtlich. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht vorgelesen. Also im Alten Testament steht, die junge Frau wird schwanger werden. Kannst du in deiner Bibel nachlesen. Da steht nicht die Jungfrau, sondern die junge Frau wird schwanger werden. Steht dort in Jesaja 7, Vers 14. Tatsächlich, also eindeutig, diesen Text, aus dem unsere Bibel übersetzt wird, ist ja der hebräische Text, Wenn Jesaja das so um 700 vor Christus ungefähr gesagt hat, dann ist das auch in etwa so alt. Und es gibt eindeutige Worte auch im Hebräischen für junge Frau oder für Jungfrau. Also da kann man jetzt nicht sagen, eigentlich hat er was anderes gemeint oder so. Nee, also das ist eindeutig die junge Frau. Und die Botschaft in dem Jesaja, war glaube ich gestern in der Bibellese, dieser Abschnitt, ist auch eine ganz andere. Da geht es darum, dass der Immanuel kommt, der Gott mit uns. Und dass eine junge Frau ein Kind kriegt, das ist jetzt nicht die große Nachricht. Das war damals so, heute zum Teil ja auch noch so. Damals haben Frauen Kinder bekommen, mit 15, 16 ging das los, damit sie dann auch, bis sie 30 waren, 10 Kinder bekommen haben konnten oder so. Also man musste ein bisschen früher anfangen. Das war nicht die große Nachricht da drin. So, jetzt sind wir vielleicht Juden in Beröa und lesen das und sagen, Matthäus, was willst du uns jetzt hier gerade verkaufen? Also du möchtest uns gerne beweisen, dass dieses Besondere, was dann mit Jesus passiert, dass er irgendwie von einer Jungfrau empfangen wird und dann geboren wird, dass das schon in der Bibel steht, in unserer Bibel, im Alten Testament. Und jetzt verdrehst du das da irgendwie? Das ist ja fast schon sowas wie Fake News. Also man dreht es mal so hin, dass es einem passt. Das kannst du doch nicht machen. Würde ich jetzt denken, wenn ich jetzt da wäre und hätte die hebräische Bibel zur Hand. Aber Matthäus ist vielleicht sowas wie ein halber Schriftgelehrter, streicht sich seinen Bart und sagt, Moment, du hast die falsche Bibel genommen. Tatsächlich hat Matthäus hier nicht aus dem Alten Testament zitiert, der hebräischen Bibel zitiert, sondern aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, unserem Alten Testament, der hebräischen Bibel. Das müssen wir uns bewusst machen, zur Zeit Jesu haben zwar die Leute, auch die Juden, so mit Mühe und Not so ein bisschen Hebräisch lesen gekonnt. Also das musste jeder so ein bisschen können, jeder Junge jedenfalls, damit er überhaupt Jude werden konnte, musste er ein bisschen zumindest vorlesen können. Aber so richtig lesen, das konnten nur die Schriftgelehrten. Alle anderen haben die Bibel auf Griechisch gelesen. Und Griechisch, das ist die griechische Übersetzung, die nennt man Septuaginta, LXX abgekürzt, also 70. Und die wurde etwa 200 vor Christus erstellt. Und das war die gebräuchliche Bibel, die man so gelesen hat. Die meisten Zitate im Neuen Testament, ob das bei Paulus ist oder hier bei Matthäus, sind aus der griechischen Bibel. Also damals hat man nicht mit der hebräischen Bibel gelebt, außer eben den Schriftgelehrten vielleicht, sondern mit der griechischen Bibel. Und Matthäus zitiert hier tatsächlich wörtlich aus der griechischen Bibel. Und bei der steht tatsächlich Jungfrau. Da steht Parthenos, das ist das griechische Wort für Jungfrau. Im Griechischen gibt es auch ein Wort für junge Frau. Nein, das steht hier nicht. Und da fragt man sich, warum in aller Welt ist irgendein Schriftgelehrter 200 Jahre vor Christus oder 500 Jahre nach dem Original auf die Idee gekommen, an dieser Stelle Jungfrau einzusetzen und nicht junge Frau? Weiß man nicht. Weiß kein Mensch. Ich würde das so sagen. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung daraus. Ich würde das so sagen, dass Gott nicht nur inspiriert hat, geprägt hat, was im Original gesagt wurde, in diesem Fall Jesaja 700 vor Christus, sondern er begleitet sein Wort auch durch die Zeit. Die Bibel selber hat eine Entwicklung. Die ist nicht vom Himmel gefallen, da ist sie, sondern sie hat selber eine Geschichte, eine Entwicklung. Gott begleitet diese Entwicklung. Und an dieser Stelle kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie Gott das so handhabt, aber das ist so meine Fantasie, kann ich sagen, an dieser Stelle wäre es jetzt besser, wenn da im Griechischen nicht junge Frau steht, sondern Parthenos, denn ich habe da noch was vor mit dieser Stelle. Da muss noch was rein. Und deswegen hat er, wie auch immer, diesen griechisch sprechenden Schriftgelehrten gesagt, da setz jetzt mal Parthenos ein und nicht junge Frau. Und dann passt's. Und dann zitiert Matthäus richtiggehend die richtige Stelle. Also Matthäus hat niemanden an dieser Stelle hinters Licht geführt oder sonst was, sondern er hat das Wort original richtig zitiert, halt aus der richtigen Übersetzung. Also ich lerne da etwas daraus, nämlich wie Gott redet. Also wir bemühen uns ja sehr darum, dass wir, wenn wir die Bibel übersetzt bekommen, dass das möglichst original ist. Und alle alten testamentlichen Übersetzungen sind aus dem Hebräischen übersetzt. Man versucht, dem möglichst nahe zu kommen und dem Griechischen im Neuen Testament möglichst nahe zu kommen. Aber, wenn ich mich hier so umschaue, soweit ich uns so ein bisschen kenne, niemand von uns liest die Bibel auf Hebräisch oder Griechisch. Ich auch nicht. Ich könnte das auch gar nicht. Ich kann das mit Mühe und Not übersetzen, wenn ich da also das sehe und dann habe ich ein Lexikon und so, dann komme ich der Sache so nah, was da steht. Aber ich kann das nicht lesen und übersetzen. Niemand von uns. Die meisten oder wir alle benutzen eine Bibel in unserer Sprache, in Deutsch wahrscheinlich die meisten, aber vielleicht auch in deiner Muttersprache, deiner Herzenssprache, was auch immer die ist. Und du liest sie in der Sprache. Und interessanterweise, Gott spricht dadurch zu dir. Der sagt nicht, jetzt liest das aber nochmal auf Griechisch, jetzt liest das aber nochmal auf Hebräisch, damit du es richtig verstehen kannst. Nein, du liest es in deiner Sprache und merkst, wie Gott diese Worte nutzt, um zu dir zu reden. Das ist spannend. Das unterscheidet uns, jetzt sag ich mal uns als Christen, das ist mal ein bisschen pauschalisierend gesagt, unterscheidet uns von anderen Religionen. Also der Koran, soweit ich das weiß, ich bin jetzt kein Religionsspezialist, aber soweit ich das weiß, ist der Koran nur auf Arabisch Gottes Wort. Alles andere ist eigentlich uninteressant. Das ist nur auf Arabisch. Und dann noch irgend so ein altertümliches Arabisch, was heutzutage keiner so richtig mehr verstehen kann. Aber nur dann. In der katholischen Kirche war es lange Zeit, die Bibel ist nur auf Latein richtig Bibel. Auch wenn das keiner verstehen konnte, aber die Gelehrten. Oder bei den Juden weiß ich nicht, wie es hundertprozentig ist, aber ich glaube, auch da spielt es eine große Rolle, dass die Tora auf Hebräisch gelesen wird und nicht in einer Übersetzung. Wir glauben, dass Gottes Reden nicht nur da stattgefunden hat, wo er diese Texte mitgeprägt, beeinflusst hat, als sie aufgeschrieben wurden und dann die Bibel zusammengestellt wurde und die ganze Geschichte kann man jetzt erzählen, sondern wir glauben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu uns redet, wenn wir Bibel lesen und wenn sie vielleicht sogar eine ganz ungenaue Übertragung ist, wie, keine Ahnung, Hoffnung für alle oder so, wo man merkt, da haben die Leute mit versucht, das in unsere heutige Sprache hineinzunehmen und sich doch vom Urtext relativ weit hier und da entfernt. Trotzdem nutzt Gott das, um zu reden. Finde ich spannend. Und das finde ich klasse. Und dass er das nicht nur bei uns heute macht, sondern dass er das offensichtlich, zumindest an dieser Stelle kann man das nachweisen, schon gemacht hat, als die Bibel aufgeschrieben wurde und entstanden wurde. Und an dieser Stelle sich gedacht hat, Jungfrau ist besser an dieser Stelle bei bei Jesaja 7, Vers 14. Das passt besser, da kommt noch was. Das wusste der Jesaja noch nicht, aber jetzt machen wir das mal. Und so kann Matthäus das zitieren und hat damit den Schriftbeweis für das, was da eigentlich passiert ist. Und sein Bemühen ist ja, Jesu Geburt oder die Umstände um sein Werden aus dieser, soll man sagen, anrüchigen Ecke rauszuholen. Also es ist ja, ich weiß nicht, wie dir das so geht, ob du das nachempfinden kannst, das ist ja nicht so was richtig Tolles, wenn man sagt, den, an den wir glauben, ja, der war ein uneheliches Kind. Heute vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch, aber damals war das jetzt nicht ein Ausrufezeichen, was man irgendwo hintersetzt. Und deswegen deutlich machen, ja, das war zwar, aber es ist von Gott her geprägt. Das hat er schon angesagt. Bei Jesaja kannst du es nachlesen. Da hat er das schon gesagt, dass die Jungfrau empfangen wird, an deinen Sohn gebären. Und dann bekommt er diesen wunderschönen Namen Gott mit uns. Der ist das nämlich, der da jetzt angesagt wurde. Und der ist jetzt gekommen, der Gott mit uns. Ja, wir haben uns von den vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, wie wir von Jesus etwas lernen können, ihn wahrnehmen können, mit Matthäus 1 beschäftigt. In der Überschrift macht Matthäus schon deutlich, dass Jesus in die Geschichte Gottes mit seinem Volk hineingehört. Und der Stammbaum macht klar, dass er ein Davidsohn ist und dass er einer ist von Abraham an, der dazugehört. Und die Ankündigung der Geburt Jesu wurde aus der Sicht von Josef uns geschildert. Also wir haben sozusagen seine Perspektive, aber es wird deutlich, ja, das, was irgendwie knirscht, wenn man es so nur mitkriegt, das ist so von Gott gewollt. Jesus ist der, der kommen soll. Ich habe am Anfang gesagt, dass das, was, wenn Matthäus oder auch Lukas, Johannes und alle anderen was geschrieben haben, dann ging es nicht nur darum, etwas dokumentarisch hier zu bezeugen, dass das so war, sondern sie möchten, dass es uns heute auch betrifft, dass es auch zu uns spricht. Und deswegen noch ein kleiner Hinweis, was könnte das für uns bedeuten? Wie ist das mit dir und Jesus, wenn du hier hörst, dass Jesus der Retter ist, der Erlöser, der Heiland, also Gott hilft, Jahwe rettet? Wie ist das mit dir? Gilt das auch für dich? Hast du das schon für dich erfahren, dass das etwas ist, was dich angesprochen hat? Wo du gemerkt hast, ja, das ist gut, dass Jesus nicht nur, jetzt kann ich das erweitern, nicht nur für sein Volk damals gekommen ist, sondern dass das auch für mich heute gilt. Jesus rettet. Das heißt, er bringt mich in Beziehung zu Gott. Durch ihn kann ich mit Gott leben, in seiner Gegenwart sein. Gilt das auch für dich? Ich kann dir nur die Frage stellen an dieser Stelle. Und noch eine zweite Frage möchte ich stellen, die gleiche, aber in einem anderen Zusammenhang. Wir haben gesehen, dass der Christus in die Geschichte Israels hineingehört, mit seinen Höhepunkten und seinem Tiefpunkt. Wie sieht deine Geschichte aus? Ich habe versucht, meine Geschichte mal wiederzugeben, die sieht in etwa so aus. Also, wie sieht deine Geschichte aus? Da gibt's auch Höhepunkte, Tiefpunkte, manche Kreisläufe, wo du gemerkt hast, da komme ich nicht weiter, da drehe ich mich im Kreis und irgendwie. Nun haben wir gehört, dass Jesus der Immanuel ist, der Gott mit uns. Das heißt, Gott ist der Wegbegleiter oder Jesus ist der Wegbegleiter, auch wenn unser Lebensweg so aussieht. Er ist mit uns unterwegs. Wir müssen nicht bemühen, dass wir erst irgendwann mal bei ihm ankommen, wenn wir uns nur auch genug anstrengen da oben. Es muss immer bergauf gehen, sondern Jesus ist mit uns. Mit uns in allen Irrungen und Wirrungen unseres Lebens. Jesus Christus gehört eben nicht nur in die Geschichte Israels, Gottes mit seinem Volk, sondern Jesus gehört auch in deine Geschichte. Er begleitet dich durch dein ganzes Leben hindurch. Und wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich, die meisten von uns haben schon ziemlich viel Leben hinter sich. Und da sind viele Kringel und viele Höhepunkte und Tiefpunkte. Aber Jesus war dabei. Und wir können mit ihm unterwegs sein. Also auch hier die Frage, gilt das auch für dich, dass Jesus dein Wegbegleiter ist, dass er dich begleitet auf diesem Weg. Und das geht, weil er eben der Retter ist, weil er ein großes Interesse daran hat, dass du mit Gott in Ordnung kommst, mit ihm unterwegs bist. Und ich möchte dich herzlich einladen, auch diese Frage, ja, auch für mich zu beantworten. Und das, vielleicht ist es mal hier und da mal an der Zeit, das mal auch persönlich zu tun. Das vielleicht auch mal mit jemand anders zusammen zu tun. Auch da kann ich dich nur einladen, dir jemanden zu suchen. Ich kann das sein, aber auch viele andere, mit jemandem zu beten, zu sagen, ich möchte das mal festmachen. Ich glaube das, dass Jesus, dass Gott mich auf meinen Irrungen und Wirrungen des Lebens begleitet hat. Ja. Und ich glaube, dass er mein Erlöser ist. Aber das will ich mal festmachen. Das will ich jetzt mal hier einen Punkt dahinter setzen. Dazu möchte ich dich herzlich einladen. Gott segne uns. Jesus, der uns begleitet, der unser Erlöser ist. Amen.